Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Empathy. Ich spreche heute mit Ulrich Sollmann. Er arbeitet seit über 40 Jahren im Feld der körperorientierten Psychotherapie. Er ist ausgebildeter bioenergetischer Analytiker nach Alexander Lowen und arbeitet in freier Praxis in Bochum. Zudem ist er ausgebildeter Gestaltpsychotherapeut und auch im Feld der psychoanalytischen Gruppentherapie ausgebildet. Ja, neben seiner therapeutischen Arbeit setzt er sein Wissen auch ein in den Bereichen des Coachings und der Beratung von Führungskräften und Politikern. Das macht ihn zu einer, ja, besonderen Figur, weil das nicht so sehr häufig in diesem Feld passiert. Ja, heute möchte ich mich mit ihm über sein neuestes Buch, Genau geschaut heißt es, unterhalten, in dem er sein körperpsychologisches Wissen einsetzt, um Phänomene des Autoritarismus und der Attraktivität von populistischen Parteien genauer zu erklären. Das hat mich fasziniert, das hat mich angezogen, diese Fragestellung. Und von daher freue ich mich, Ulrich, dass du heute bei mir bist und dass wir über diese Themen zusammen reden.
Ja, einen schönen guten Tag, lieber Thomas. Ja, da freue ich mich auch über die Einladung. Und das ist ja eine Freude, aber gleichzeitig das Thema, was ja dahinter steht, der Autoritarismus, natürlich eine nicht so erfreuliche Angelegenheit in unserer Gesellschaft, ne?
Genau, es ist nicht so erfreulich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und genau das macht aber auch den, ja, so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal deiner Arbeiten aus. Du hast ja über all die Jahre, wo ich deine Arbeiten so verfolgt habe, immer wieder versucht, körperpsychotherapeutisches Wissen ja nutzbar und anwendbar zu machen zur Erklärung von gesellschaftlichen und auch politischen Strömungen. Also das ist rückübersetzt, sozusagen anwendbar gemacht für den Allgemeingebrauch und auch für den sozialen Gebrauch. Wie ist da dein Interesse überhaupt dazu gekommen? Warum brennt das so unter deinen Fingernägeln, das zu tun?
Ja, mir fällt jetzt spontan eine Erinnerung ein, als ich studiert habe. Das war so Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Und da gab es eine Buchreihe, die hieß Das Argument oder Argument. Und da war ein Artikel drin über Schizophrenie im kulturellen Vergleich Vietnam und Deutschland. Und da war ich ganz erstaunt, dass das, was wir, also an Symptomatik, bei Schizophrenie als ja dazugehörig wahrnehmen und verstehen, gilt das in einem anderen kulturellen Kontext überhaupt nicht. Das heißt, die haben eine ganz andere Definition und Symptomatologie als wir. Das heißt, ich habe gesehen und gemerkt, dass Gesellschaft, Kultur einen nicht nur prägenden, sondern wirklich einen unterscheidenden, wesentlich unterscheidenden, ja, Effekt haben können und auch haben konkret auf Psyche, auf das Befinden, auf die Befindlichkeit, auf die Interaktion, die Menschen, die Beziehung, die Empathie und so weiter. Das heißt, das ist mir, wie sagen wir, wirklich eingraviert, könnte man sagen. Und seitdem habe ich immer, ich bin ja Sozialwissenschaftler auch von Haus aus, das heißt, ich komme ja nicht von der Psychologie alleine, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, einmal in dem Bereich, jetzt, wenn ich das verstehen mir vor Augen führe, nicht zu vergessen, was die Gesellschaft und die Kultur für einen Einfluss haben. Und umgekehrt natürlich immer auch geschaut, wie kann ich das, was wir machen im Bereich der Körperpsychotherapie, wie kann ich das auch in nicht-therapeutischen Feldern anwenden? Nämlich zum Beispiel Schwangerenbetreuung oder Stressmanagement oder Wahrnehmung von öffentlichen Personen im Rahmen der medialen Inszenierung. Also wie hampeln die Figuren da rum auf der Bühne der Öffentlichkeit und wie können wir das verstehen und vor allen Dingen auch Einfluss nehmen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Ja, interessant. Und da decken sich ja auch unsere eigenen gemeinsamen Interessen auch. Ich glaube, im eigenen Arbeitsfeld da was ganz Ähnliches zu machen, nämlich das so aus der klinischen Ecke
Ja.
rauszuholen und anwendbar zu machen für bestimmte, in diesem Fall jetzt präventive Arbeitsfelder. Das gefällt mir auch sehr an deinem Arbeitsansatz. Nun hast du ja ein ganz brandneues Buch gerade geschrieben, Genau geschaut heißt es, wo du dich eben jetzt genauer mit diesen Hintergründen, psychologischen, psychosomatischen Hintergründen von Autoritarismus auseinandersetzt. Und Wir alle schauen natürlich, ja, sicherlich manchmal erschreckt und verblüfft zugleich über diese unglaubliche Attraktivität und Popularität eben der populistischen Parteien, die ja mindestens demokratiefeindlich sind und sich auf die Fahnen geschrieben haben, alles hier mal ganz grundsätzlich umzukrempeln. Und das scheint eine hohe, ja, Anziehung auf breite Massen der Bevölkerung zu haben. Und daran beschäftigst du dich mit. Ja, wenn man so will, eine Art körperbasierten Blick auch da zu wagen. Und in diesem Buch beginnst du deine Analyse, und das hat mich so fasziniert, erstmal mit einer genauen Auseinandersetzung des Themas des Blickes. Also man könnte sagen, wie schauen wir überhaupt auf die Dinge? Sag uns doch mal, warum das so sehr ganz am Anfang und ja gar nicht mit so wenig Raum von deiner Seite behandelt wird, bevor du dann eigentlich den Transfer in die politische und gesellschaftliche Analyse wagst. Warum Blick? Warum der Blick? Warum so bedeutsam?
Ja, wir haben ja zum Glück ganz viele Sinne, ne? Wir können hören, wir können sehen, wir können riechen, schmecken. Wir haben den Tastsinn, den taktilen Sinn. Das heißt also, darüber erfahren wir ja die Welt. Und das sind ja nicht Sinne oder, ich sag mal, Fähigkeiten, die von Natur aus jedem so gegeben sind, sondern die werden ja durch die Lebenserfahrung, durch die Ereignisse, durch die Lebenserfahrung, die Bewältigung, werden die ja auch, wie auch immer, justiert und in eine bestimmte Richtung oder in unterschiedliche Richtungen gebracht. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, damit fange ich auch an in meinem Buch. Ich gehe am Samstagmorgen einkaufen, über den Markt, durch die Stadt. Und dann, ich nenne das dann wie so ein Blitzblick. Das heißt, ich gucke mal hier hin, ich gucke mal dahin, ich sehe dies und ich sehe jenes. Das heißt, das passiert ja auch im Alltag. Das heißt, darüber versuche ich, wenn du so willst, nicht einen bestimmten Blick zu haben, sondern ich lasse ihn schweifen und mein Blick ist wie ein Vogel, der durch die Luft fliegt oder wie eine Wolke. Und manchmal setzt der Vogel sich auf irgendeinen Ast. Das heißt also, ich sehe etwas und schaue länger hin. Oder plötzlich schaue ich dann wieder hin, auch wenn ich weggeschaut habe. Und um das Ganze abzukürzen, dadurch entsteht natürlich eine bestimmte, wie soll ich sagen, ein Weg, könnte man sagen, ein mäandernder Weg meines Blicks. Und Blick heißt ja nicht nur, ich sehe etwas optisch, denn dann würde ich über Sehen reden und nicht über Schauen. Ich rede auch nicht primär über Wahrnehmung. Das ist im Grunde genommen das, wie ich die Welt wahrnehme und mehr oder weniger auch noch in Distanz, in Abstand bin, also in Abstand, sondern ich spreche von Schauen und Spüren. Das heißt, da bin ich wie soll ich sagen, in einem Raum, in einem drei- oder mehrdimensionalen Raum, in dem ich selber auch bin. Das heißt, Spüren und Schauen heißt, ich schaue immer auch als ich, als Ulrich Sollmann, als eine ganz bestimmte Person und, mit bestimmter Bedeutung und Erwartungen, Interessen und. Ob mir das alles bewusst ist, eine andere Geschichte. Aber ich kann nicht so tun, als wäre das nicht. Wie in so einem Labor, wenn man durch so eine Scheibe guckt, was ja oft gemacht wird, und dann bin ich draußen außen vor und habe damit überhaupt nichts zu tun. Vermeintlich. Zum Glück ist ja Wissenschaft heutzutage, ja, mal sagen, erfahren und kundig, dass man sagt, okay, ohne den eigenen Blick auf sich selber zu richten, geht es nicht.
Also wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen würde, was du da jetzt gesagt hast, erstmal heißt es ja, diesen sogenannten objektiven Blick, den gibt es erstmal gar nicht. Es ist jetzt nicht so, jeder schaut auf eine Sache in einer identischen Weise, sondern wir haben bestimmte Filter, bestimmte Raster, die unsere Blickweisen und Sichtweisen massiv sozusagen durchdringen und beeinflussen. Und das bedeutet, dass unsere Gewordenheit, unsere Biografie, unsere Erfahrungen auch maßgeblich dazu beitragen, mit welcher Arten und Weisen wir auf die Dinge schauen. Und ich könnte mir vorstellen, hier beginnt ja auch die Bezugnahme auf das Thema, das wir danach jetzt gleich besprechen werden.
Weil das ist ja, wenn ich das kurz einwerfen darf, es ist ja nicht nur ein Blick, der durch die Augen geprägt wird, durch das Visuelle, sondern das ist ja ein leiblicher Blick. Das heißt, ich bin ja mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Leib, bin ich ja einbezogen.
Genau, und das ist vielleicht jetzt eben genau der spannende Punkt, dieser verkörperte, dieser leibliche Blick. Das heißt, man könnte sagen, das Sehen ist eingebunden in einen Gesamtorganismus. Und du schreibst ja auch sehr schön in deinem Buch, Ein verspannter Körper schaut anders in die Welt als ein ganz gelöster, ja? Und lass uns das doch mal durchdeklinieren, machen und ein bisschen praktischer machen. Was heißt denn das eigentlich jetzt ganz genau? In welcher Verfasstheit wir sind, dass das unsere Arten, wie wir auf die Dinge schauen, so maßgeblich beeinflusst? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen griffiger und begreifbarer machen.
Ja, ich will mit einem alltäglichen Begriff anfangen. Wenn ich unter Stress bin, unter Belastung bin, dann spricht man von dem Tunnelblick. Und ein Tunnelblick macht sehr deutlich, okay, da ist so eine kleine helle Öffnung in der Ferne und da will ich hin und rechts und links ist dunkel, da kriege ich nichts mit. Das heißt, ich kriege das nicht mit, das heißt, das ist für mich nicht relevant und dann bin ich ja eingeengt, also auch körperlich, ich spüre das ja, wenn ich den Tunnelblick habe. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche biochemischen Prozesse im Körper, wie Adrenalin und Noradrenalin, sondern das ist ja mein gefühlter Blick, mein spürender Blick. Vielleicht im Unterschied dazu, ich habe ja seit 15 Jahren bin ich ja auch beruflich immer wieder in China unterwegs und da bin ich in einer völlig anderen Kultur. Und ich mache es immer so, dass ich ganz viel rumgehe. Ich nehme also nicht ein Taxi fahren von A nach B oder die Metro, sondern ich will. Ja, wie, und ich nenne das dann wie so ein Sense Knowing. Ich will mitbekommen, wenn ich durch die Straßen gehe, wie ist das da? Wie riecht das da? Wie schaue ich rum? Wie sehe ich die Menschen? Was für Geräusche höre ich? Wie ist das mit laut und leise? Wie ist das mit meiner Atmung, mit meinem Gehen? Wann bleibe ich stehen? Das heißt, das ist ja nicht nur ein Blick, der durch die Augen quasi passiert. Und ich bekomme dann irgendein Bild und einen Eindruck, sondern das ist ja so etwas wie ein Sensed Knowing. Nenne ich das. Also ein Known, ein Wissen durch Sinneserfahrung. Und nicht nur Sinneserfahrung, sondern auch erleben und natürlich spüren. Und das Spüren ist ja, ich kriege etwas von der Welt draußen mit durch meine Sinne. Und gleichzeitig hat das immer eine Auswirkung, ein Echo, könnte man sagen, eine Resonanz, ein Echo, eine Wirkung auf mich selber.
Ja, und das nimm das mal so auf, dieses resonante, aufnehmende Sehen, von dem du ja sprichst, das oft der offene Blick, wenn man so will, macht ja eben genau diese innere Berührung. Also es geht, wenn man im besten Sinne so sagen würde, unter die Haut. Also das wird so eine Art Ganzkörpererfahrung. Und jetzt haben wir aber Menschen, die durch sozialen, privaten oder auch biografisch gewordenem Stress eben immer, vielleicht man könnte sagen, chronifiziert in diesem Tunnelblick, in dieser Verengung. Was ist jetzt die Konsequenz daraus? Was heißt das eigentlich jetzt? Also das ist ja die Frage, die einem also auch als Leser so umtreibt. Warum nimmt er sich so viel Zeit, um über dieses Thema des Schauens, um der Blicke sozusagen, des menschlichen Blickes sich so sozusagen so aufzuhalten, bevor er jetzt eigentlich auf den Populismus und auf die Themen zu sprechen kommt? Also da vielleicht noch mal, brauchen wir jetzt mal die Brücke noch mal von dir.
Weil das ist ja etwas, ich habe ja durch diesen Tunnelblick den individuellen, den einzelnen Menschen im Blick gehabt. Ich habe Stress und dann habe ich einen Tunnelblick und dann irgendwie komme ich heile durch oder auch nicht. Wir reden ja hier über ein gesellschaftliches Geschehen, also über ein Feld, in dem ich mich bewege. Das heißt, ich gehe mal weg von dem Individuum, sondern komme stattdessen zu dem Feld. Und da ist es ja so, in den letzten Jahren ist ja. Ich will nicht sagen, ich will mich nicht zu sehr beziehen auf diese ganze Neoliberalismus-Diskussion. Das heißt also immer höher, immer schneller, immer weiter. Aber durch diese, sag mal, durch die Öffnung im Grunde genommen, die Welt ist immer ständig 24 Stunden verfügbar. Durch die ganzen Medien, durch Virtualität und so, will ich nicht jetzt hier drauf eingehen. Aber das hat ja etwas erzeugt bei mir, auch bei vielen Menschen. Auch ich könnte ja, wenn ich auf das Knöpfchen drücke, dann habe ich die Welt verfügbar. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, einen Möglichkeitsraum, der sich unwahrscheinlich schön anfühlt. Ich kann mit jedem kommunizieren. Ich kann, ne, jetzt, wenn wir reden miteinander, dann sehen wir uns, auch wenn du oben in Bremen bist und ich in Bochum. Und ne, das heißt, das sind ja im Grunde genommen Entwicklungen und, ich sag mal, Geschehnisse, die ja eine Bereicherung unseres Lebens darstellen. Haken dran, finde ich wunderbar. Aber irgendwann ist es ja dazu gekommen, dass dieses Ganze sich beschleunigt hatte. Das heißt, das, was wir so an Medien zur Verfügung haben, mal eben eine WhatsApp schicken oder mal eben über Internet irgendwo reingehen und mit jemandem sich austauschen, das wird ja immer schneller, Das heißt also, das hat ja eine Auswirkung auf meinen Blick. Das heißt, dieses, was, wie soll ich sagen, am Anfang ein Geschenk war durch die Technik, durch die Technologie, ist im Grunde genommen, ich will nicht, ich will jetzt nicht moralisierend oder pessimistisch draufschauen, hat eine Schattenseite. Das heißt, durch diese Beschleunigung bin ich ja nicht mehr Herr in meinem eigenen Haus, im Haus meiner eigenen Wahrnehmung. Das heißt, ne, wenn ich mein Handy habe, dann habe ich irgendwie, weiß ich, in der Hosentasche plötzlich ein Geräusch oder eine Vibration. Das heißt, ich kriege mit, da ist was, ich werde gestört in meiner Wahrnehmung, in der ich im Augenblick mich befinde. Das heißt, oder wenn ich irgendwo im Restaurant bin, plötzlich zieht mein Gegenüber sein Handy aus der Tasche. Das heißt, diese Geschehnisse sind ja eine Irritation, eine Unterbrechung, eine Störung, die, ich will es nicht verteufeln, verstehe mich richtig, aber die, was den Wahrnehmungsprozess angeht, das Schauen natürlich eine erhebliche Beeinträchtigung ausmacht. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Das heißt, das, was vielleicht unter dem Oberbegriff der Globalisierung zu verstehen ist, führt dazu, dass wir uns ortlos fühlen. Ich habe nicht mehr nur meinen Ort, den spürbaren, durch sinnliche Erfahrung wahrnehmbaren Ort, in dem ich mich befinde, vielleicht noch die Ränder des Ortes, sondern ich bin ortlos in der Welt. Das heißt, das hat natürlich einen Einfluss auf mein Lebensgefühl, auf mein Identitätsgefühl. Das heißt, wo sind meine Wurzeln in dieser ortlosen Welt oder in dieser beschleunigten Welt? Das heißt, die Menschen, und jetzt komme ich zu diesem gesellschaftlichen und populistischen Aspekt, die Menschen haben sich, ich sag mal, nicht orientierungslos, das wäre zu negativ, aber sie haben sich nicht mehr so in einer gefühlten und wahrgenommenen Orientierung erlebt und erleben sich da nicht mehr drin, so dass sie, ich sag mal, mit einem, ja, um es mal platt zu sagen, in einem guten Gefühl mit sich selbst eins von A nach B gehen können oder das Handy anmachen oder ausmachen oder weglegen und so weiter. Und vielleicht, also eine Erinnerung, die ich habe. Ich hatte Anfang der 2000er mit einem Manager aus der Wirtschaft gesprochen und der war zuständig für den Vertrieb in Brasilien und Russland. Und das war ein sehr hartes Geschäft. Und damals blühte die Globalisierung, also das Phänomen. Und er sagte mir damals schon, er sagte, pass mal auf, es wird nicht viele Jahre dauern, dann gibt es einen Backlash. Das heißt, einen Schritt zurück, wieder zurück in das, wie soll ich sagen, in das brasilianische oder deutsche oder russische oder wie auch immer schweizerische Lebensgefühl, in das Identitätsgefühl, weil die Menschen, also viele Menschen das nicht aushalten, diesen ortlosen Raum, der immer mehr beschleunigt wird.
Das heißt eigentlich, wenn das, was du jetzt sagst, die Technologie selbst wirkt quasi in einer Form der Entkörperung zurück. Das heißt, wir werden auch durch die Intensität der Reizung und der auch Bilderflut im Prinzip auch gebannt und in unserer Aufmerksamkeit sehr, sehr stark im Außen gehalten und verlieren so das körperliche Selbstgefühl, wenn man es vielleicht so nennen. Du nennst es ja auch Körper selbst, wie heißt das? Leben.
Selbsterfahrung.
Nee, nee,
Ah
Lebenserkennungsgefühl,
ja.
das ist ein Begriff, den ich jetzt mal aus deinem Buch entnehme. Das ist sowas wie vielleicht, ich würde vielleicht den Begriff der Selbstanbindung eines inneren Erlebens, des Körperselbstes so, das so benennen. Aber das meint, das ist so eine Entvitalisierung des Körpers, die dann zu so einer Heimatlosigkeit auch führt, auf einer sehr physischen Ebene. So verstehe ich das, glaube ich, was du da sagst.
Dann sind wir ja schon bei einem ganz, bin dankbar für den Begriff heimatlos, nicht ortlos, heimatlos. Da sind wir bei einem Begriff, der ja hochpolitisch sag mal, aufgesogen wird von rechtspopulistischen und rechtsextremen Gruppierungen, weil sie vertreten gewissermaßen die Heimat. Und das heißt ja nicht die Heimat als den Ort, wo ich bin und wo ich groß geworden bin und so, sondern sie appellieren an ein Heimatgefühl. Wenn du mir folgst, dann fühlt sich das an, so wie ich sorge für dich, du kannst sicher sein, ich beschütze dich wie in einer Heimat.
Absolut,
Auf der
ja.
anderen Seite ist dieser Begriff ja so emotional aufgeladen, dass viele Parteien, also demokratische Parteien, Hemmung haben, den Begriff zu gebrauchen und, wie man so auf Neudeutsch sagt, ein neues Narrativ zu entwickeln, dass Heimat ein wichtiger Begriff ist, ein Erleben, ein Gefühl von Heimat. Weil das berührt ja das Gefühl von, ich fühle mich gehalten oder ich fühle mich gesehen, ich fühle mich beschützt, ich fühle mich verstanden.
Ja, und da beginnt jetzt ja eigentlich genau die Überleitung zu unserem Thema, dass du ja sagst, ja, sie diese populistischen Parteien, wie es zum Beispiel in Deutschland die AfD und in anderen Ländern eben andere Parteien sind, sind so sogenannte Resonanzverstärker, die es schaffen, eine Art Appell an dieses zugrunde liegende, ja, an diese Grundstimmung zu machen, die wir da haben. Vielleicht eben dieses Gefühl des Ausgegrenztseins, des Heimatlosen, des verlassenen inneren Anteils, sage ich jetzt mal, dass diesen Parteien gelingt, auf dieser emotionalen Klaviatur sozusagen sehr präzise unterwegs zu sein und deswegen auch eine hohe Attraktivität entwickeln. So. Beschreibst dabei ja in deiner Analyse jetzt sowas wie unterschiedliche emotionale Milieus. Also gehst jetzt quasi auf die Beschreibung von unterschiedlichen Gruppen mit bestimmten unterschiedlichen Gestimmtheiten erstmal ein, die dann, wenn man so will, der Resonanzboden sind, auf denen dann diese Parteien überhaupt wirken können. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen erläutern, was du da deine Grundidee ist.
Ja, dürfte ich einen Schritt dazwischen einfügen,
Ja, bitte.
sich das vielleicht, was den Werdegang angeht, meiner Beobachtung, meiner Einschätzung deutlich macht. Nämlich, ich habe das erste Mal mich mit der Frage beschäftigt, als es in Österreich den Jörg Haider gab. Jörg Haider war FPÖ-Chef und galt als rechtsextrem, hatte eine hohe Popularität in Österreich. Und ich hatte damals mich eingehend Ende der nach 90er Jahre und Anfang der 2000er damit beschäftigt, war auch in Klagenfurt in Kärnten, wo er ja herkommt oder herkam, er ist ja gestorben, ne, und habe mich also sehr ausführlich damit beschäftigt, wie funktioniert sein Populismus. Weil das ist ja der Zwischenschritt zu dem, was wir heute in Form von rechtsextremen Gruppierungen und Parteien haben. Das heißt, interessant war, er hatte ganz klar ein Programm, was rechtsextrem war. Nach dem Motto Ausländer raus und, und. Gleichzeitig haben ganz viele Menschen ihn favorisiert, ihn gewählt. Und dann wurden die gefragt, ja, wie ist das, was weißt du von der FPÖ? Und dann wussten die meisten Menschen nichts mit der FPÖ anzufangen, also mit der Partei. Und sie haben dann gesagt, oh, der ist aber so fähig, ne, so schön. Oder, oh, der fährt aber einen Rennwagen. Oder der hat sich mit blankem Oberkörper gezeigt, hat sich sportlich, ne, gestählt gezeigt. Das heißt, er hat Identifikationsangebote gemacht. Und das ist der Punkt, der im Grunde genommen ein Übergang ist von diesem, ich sag mal vorhin, von diesem ortlosen und heimatlosen Geschehen, gab es dann durch die Medien, die damals kamen, die sozialen Medien, gab es Identifikationsangebote, die ganz schnell kommuniziert werden konnten und verfügbar waren in der Welt. Und darüber hat er gepunktet, darüber wurde er wahrgenommen und gewählt. Das heißt, über Teilidentifikation, ohne dass es um das Programm ging.
Also
Das ist
dieser rigide, strahlende, Macht
ja.
verströmende Körper und auch Mann wird sozusagen in gewisser Weise auch zum Objekt der Begierde und wird auch gleichzeitig verknüpft oder zum Trägermedium von diesen anderen eigentlich dann ja ganz verheerenden Ideen, die dann auch sozusagen erst in der sekundären Linie auch wahrgenommen werden. Und
Ja,
das ist ja also eine Denklinie, die du auch in deinem Buch sehr verfolgst, dass du sagst, da gibt es quasi eben eine andere Identifikation von etwas, die quasi mittransportiert
ja.
wird.
Ja. Und interessant war, ich habe damals also schon seitdem mit Klaus Ottermeier, der ist also ein Faschismusforscher in Österreich, sehr bekannt, bin ich eng befreundet auch. Und er hatte mich eingeladen nach Klagenfurt, quasi in das Reich von Jörg Haider zu gehen und einen Vortrag an der Uni zu halten über Jörg Haider, Rechtspopulismus und seine Verhaltensmuster. Fand ich spannend, aber hatte dann auch auf einmal Angst, als ich auf dem Podium war. Als ich nämlich hörte, dass seine Frau, also Frau von Jörg Haider, mit zwei Bodyguards vorne in der zweiten Reihe saßen. Das heißt, das, was ich vorhin als attraktives Identifikationsangebot beschrieben habe, hat auf der anderen Seite, ohne dass ich einen Grund hatte, damals gab es noch nicht diese ganzen rechtsextremen Ausschreitungen in der Form, dass ich Grund gehabt hätte, wenn ich hier was vortrage, dass ich Angst haben müsste um mich. Und doch habe ich, und das ist quasi die andere Seite der Medaille, habe ich gemerkt und gespürt, wie mächtig, wie machtvoll so ein Identifikationsangebot sich auswirken kann. Auf der einen Seite fühlen sich Leute angezogen, auf der anderen Seite habe ich Angst. Das heißt, es hätte mir was passieren können, ohne das greifen zu können.
Wenn du es kritisierst, also wenn du es
Genau.
anfängst in Frage zu stellen oder in, ne?
Und das habe ich ja gemacht in meinem Vortrag. Das war ja meine Aufgabe.
Ja.
Jetzt der Sprung zu den emotionalen Milieus. Vielleicht will ich anfangen mit der Politik. Es wird ja ganz viel lamentiert darüber, warum sind so viele Menschen, ja, wieso ist der Zulauf zu rechtsextremen Gruppierungen, Parteien und so weiter so intensiv und hört nicht auf und wird immer stärker. Das heißt also, die hohe Popularität der rechten Parteien ließ sich, sag mal, rational nicht nachvollziehen. Gleichzeitig wurde eben auch deutlich, dass Politik immer mehr in Schwierigkeiten kam durch die globalen Krisen und so weiter. Das heißt, die fühlten sich irgendwo auch im Hintertreffen. Wie können wir auf die Menschen zugehen, so dass die uns als demokratische Parteien wieder wählen? Gleichzeitig hat man gesagt, okay, wie kann man argumentieren und offenlegen, dass die rechtsextremen Parteien wie die AfD, dass die ja auch Unheilvolles im Gepäck haben, was auch immer das im Einzelnen ist. Und das gelingt nicht. Stattdessen wird es immer mehr, also der Zuspruch. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit den Menschen, und ich kann gleich ein konkretes Beispiel nennen, was ist mit den Menschen, dass die sagen, ich bin gar nicht rechtsextrem, ich bin demokratisch, aber die Partei wählen die AfD oder ihr zustimmen. Das heißt, da muss ja etwas sein, was auf der vorderen Bühne passiert, so der Interessen oder der was ich vorhin beim Jörg Haider beschrieben habe, bei so einer Identifikation. Einerseits und andererseits, was ist auf der hinteren Bühne, was nicht spürbar, nicht bewusst spürbar oder auch benennbar ist, was aber ein sehr, ich sag mal, ein sehr kräftiges Potenzial hat von ja, Zuwendung, nämlich oder auch zur AfD oder auch Abwendung von den demokratischen Parteien. Das heißt, die vordere Bühne, das sind die Interessen, habe ich gemerkt. Da geht es um Benzin, wie teuer ist der Liter? Oder Heizungsgesetz, Gesundheitsreform, Rente und, und. Darüber kann man ewig streiten und die AfD sagt wie der Hase und der Igel, Ätsch, ich bin schon da, ich weiß das besser. Und die Identifikation, um es mal sehr knapp zu machen, fängt die Leute. Oder über die Identifikation sind sie wie damals beim Jörg Haider gefangen. Auf der anderen Seite sind auf der hinteren Bühne, ich nenne das dann emotionale Schutzbedürfnisse, bei denen sich die Menschen in der Gesellschaft und durch die Politik bedroht fühlen. Vielleicht ein Beispiel. Heizungsgesetz. Ich will jetzt nicht in die inhaltliche Diskussion gehen, aber ne, Habeck hat in der letzten Regierung da was entwickelt und, und. Ich will nicht in Details gehen. Die neue Regierung wirft das über Bord. Macht das anders. Dann sagt ein Häuslebauer, ja, hör mal, jetzt habe ich mich vorbereitet und schon einen Antrag gestellt oder noch nicht und auf einmal geht das nicht mehr. Also ich hätte doch gleich bei meiner Gasheizung bleiben können. Das heißt, da fühlt er sich natürlich emotional beeinträchtigt, wie auch immer. Und dann sind wir bei den emotionalen Schutzbedürfnissen. Ne? Wenn er zum Beispiel jemand ist, der sagt, hör mal, ich habe nicht so viel Geld, ich muss auf mein Geld schauen und jetzt habe ich mich entschieden für eine Anlage, die kostet eigentlich mehr, als ich es mir leisten könnte. Und ich muss ja Haus, also ich muss ja haushalten, ich muss ja mein eigenes Budget also kontrollieren, dass ich sicher bin und auch einen sicheren Lebensabend habe. Und dann kommt die Regierung und macht einen Strich durch die Rechnung. Und dann sind wir bei den emotionalen Schutzbedürfnissen, nämlich einem Schutzbedürfnis, dass man sagt, okay, wie sicher fühle ich mich in der Politik, wenn die gestern Hü sagen und heute Hott sagen?
Also ihr macht, was ihr wollt, sozusagen. Es ist quasi
Genau.
überhaupt unverlässlich, was hier passiert. Also
Genau.
das ist Tiefenbedürfnis sozusagen nach Verlässlichkeit.
Ja, das heißt also, diese Bedürfnisse werden von der Politik, von den demokratischen Parteien, von den Regierenden in der Form nicht, vielleicht werden sie gesehen, ich kann nicht hinter die Kulisse gucken, aber das Handeln bezieht sich nicht darauf. Und die AfD, die bezieht sich darauf. Ne? Wir haben ja vorhin über den Heimatbegriff gesprochen. Das heißt, die besetzen Begriffe, die hochemotional belegt sind. und gleichzeitig sehr wichtig sind, weil die Menschen in dieser Welt kein Identitätsgefühl mehr haben. Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Wo fühle ich mich sicher? Wo fühle ich mich aufgehoben und ähnliches? Und da ist, wie soll ich sagen, ein Riesenbedarf. Und da habe ich dann eben auch mich sehr ausführlich in dem Buch mit auseinandergesetzt, was für, sag mal, emotionale Milieus kann es vielleicht geben, die vorrangig im Augenblick präsent sind in der Welt. Ne, vielleicht kann ich noch einen kleinen Schritt zurück erzählen. Ich war, wann war das? Das war Ende, also irgendwie 2008 oder so, habe ich in der Zeitung bei uns in der WAZ, habe ich gelesen, im Sommer war so Sommerloch, da wurden Menschen porträtiert, Menschen aus dem Ruhrgebiet. Und da wurden einmal eine Friseurin beschrieben, alleinerziehend, die hatte ungefähr knapp 900 Euro zur Verfügung. Und es wurde ein Rechtsanwaltsehepaar mit zwei Kindern beschrieben, die hatten 5.500 netto. Und beide fühlten sich arm, fühlten sich arm. Jetzt konnte man sagen, okay, der eine, der lamentiert auf hohem Niveau mit 5.500 vor 20 Jahren, konnte man einigermaßen klarkommen. Es gab dann eine andere Friseurin, alleinerziehend mit Kind, gleiches Geld, die sagte, ich fühle mich nicht arm. Dann habe ich gesagt, hör mal, wie kriege ich das zusammen? Wie kann ich das verstehen? Das heißt, ich habe gesagt, habe gedacht über den Blick auf die Emotionalität der Aussage, habe ich vielleicht einen Zugang, etwas, was ich als widersprüchlich in der Öffentlichkeit wahrnehme, 5.500 und 900, wie kriege ich das zusammen? Und dann war ich kurz darauf bei den Demonstrationen von Stuttgart 21 um den Bahnhof. Da waren Menschen aus allen sozialen Schichten, allen Altersgruppen, allen Parteien, die haben emotional an einem Strang gezogen oder der arabische Frühling als politische Bewegung. Das heißt, da ging es um Emotionalität. Das heißt, da wurde mir spätestens klar, dass diese, wie soll ich sagen, Einschätzung in der Politik nicht mehr ausreicht, die vorher ja immer, wie soll ich sagen, favorisiert war. Ganz früher, so in meiner Kindheit, hieß es, SPD ist die Arbeiterpartei, ne, die Beamtenpartei ist die Union, ne, das sind die biederen normalen Leute und so weiter. Und die Kommunisten, die darf man ja gar nicht wählen. Ne, viel mehr gab es damals noch nicht. Das heißt, das hat sich irgendwann in den 90er Jahren herausgestellt, das hilft nicht mehr, Menschen zu verstehen als eine Wählergruppe. Und dann ist man übergegangen in die sogenannten ja, Sinusmilieus. Da hatte man andere Kriterien zusammengefügt. Und das war, hat damals der SPD geholfen, Ende der 90er die Wahl zu gewinnen. Aber dann spätestens Ende der, was ich 2008, 2009, wurde mir klar, das reicht nicht mehr aus, weil die Emotionalität, die ist nicht nach diesen herkömmlichen Verfahren, wie werden Menschen und Populationen verstanden oder identifiziert. Das reichte nicht mehr aus. Und dann habe ich in Berlin einen Vortrag gehalten über emotionale Milieus im Unterschied und habe mich dann auf die Dinge bezogen, die ich gerade gesagt habe. Und das ist etwas, wo ich sehr von überzeugt bin. Und das hat mir geholfen, heute, 15 Jahre später, das eher zu differenzieren. Was passiert denn da eigentlich? Was sind denn das für Milieus? Was für Grundgestimmtheiten, wie du sagst, sind da im Grunde genommen ja virulent oder lebhaft oder führen dazu, dass die sich nicht mehr von den demokratischen Parteien verstanden fühlen?
Ja, und das ist, glaube ich, ja der Anknüpfungspunkt. Da gibt es zu wenig Echo, zu wenig Resonanz zu diesen Grundgefühlen dieser Menschen. Und da beschreibst du jetzt ja verschiedene emotionale Milieus. Und da würde ich dich gerne mal fragen, gib uns doch mal so einen Einblick in so unterschiedliche, ja, Qualitäten dieser Gestimmtheiten, die du da so unterscheidest. Und vielleicht auch mal so nochmal ein Hinweis, ja, wo werden die eigentlich grundlegend ja, festgelegt oder angelegt? Also wo kommt das eigentlich her? Na, das ist sozusagen ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Heimat und so weiter, auf einmal so bedeutungsvoll wird und eine regelrechte Sehnsucht da ist, die nicht bedient wird von den herkömmlichen Parteien.
Ja, vielleicht kann ich ein Beispiel bringen und dann vielleicht so drei, vier der Milieus mal ganz, ganz kurz einfach, ohne ins Detail zu gehen, nennen. Ich hatte einen Kunden, einen Coaching-Kunden, der war sehr, erfahren, sehr erfolgreich. Er war Vorstand in einem mittelgroßen Unternehmen, was er selber gegründet hatte, ein Start-up damals. Also stimmte eigentlich alles. Er war sehr kommunikativ und dialogfähig, war sehr umweltbewusst, also alles, was man sich so wünscht oder ich mir wünsche. Und dann hatten wir das war in der Corona-Zeit, der Coaching-Prozess war schon länger vorbei und er hatte mich immer wieder mal eingeladen, ach, kommen Sie doch mal vorbei, bei uns in der Kantine ist ein guter Koch, das Essen ist lecker, kommen Sie vorbei und dann können wir ein bisschen sprechen. Also Coach war kein Coaching mehr. Und während Corona, ich hatte die Maske auf, ging in seine Firma, habe ihm vorgeschrieben und dann begrüßte er mich von weitem, hatte auch die Maske auf und war wild am gestikulieren. Die Welt und die Politik und Corona und beschwerte sich und das war nur Empörung. Und ich war schon verschreckt. Ich dachte, oh, was ist denn hier los? Und das ging weiter, als wir miteinander uns hingesetzt hatten und gegessen hatten. Und ich kam gar nicht dazwischen. Das heißt, die Empörung, diese Empörungswelle, die war so groß, da fühlte ich mich ohnmächtig und gleichzeitig war die so gewaltig, ohne dass ich ein Packende kriegte, mit ihm reden zu können. Er sagte immer, ach, ich kann nur noch weg, ich muss weg. Dann habe ich gefragt, ja, wohin denn? Wo würde es Ihnen denn besser gehen? Ja, das weiß ich nicht, aber ich muss weg. Dann habe ich gesagt, ja, und irgendwann waren wir dann bei Neuseeland und dann sagte er, ja, aber auch da, ne? Und da, irgendwann sprach er so etwas wie Heimat an. Und dann merkte ich plötzlich, dass ich einen Anknüpfungspunkt hatte und nicht mehr mich erschlagen fühlte von der Empörung, weil ich hatte dann zu ihm gesagt, ach, ist das so ein Ort, wo Sie sich aufgehoben fühlen? Ja, genau das. Und dann kamen wir über Heimat ins Gespräch. Das heißt, ein Milieu ist Menschen, die sich zum Beispiel, ich sage mal sehr plakativ, Menschen, die sich heimatlos fühlen, springen auf den Zug der Empörung auf von der AfD, von rechtsextremen Gruppen. Weil da fühlen sie sich verstanden. Das heißt, sie fühlen sich mitgerissen durch diese Empörung, empören sich dann auch über Social Media und sind, wie man so neudeutsch sagt, in ihrer Blase und haben nicht mehr den Blick offen für anderes. Für zum Beispiel Argumente, dass wenn die AfD an die Regierung kommt oder käme, was man sich nicht wünscht, die Welt schlechter wird in Deutschland, dass sie sich noch weniger gehalten und beschützt fühlen könnten und würden. Da sind sie nicht zugänglich oder sind wir nur beim Affekt. Das heißt, diese Empörung ist nur ein Affekt und die Welle, die haut einen sozusagen aus den Schuhen. Auf der anderen Seite ist sie getragen von einem Freund- und Feindbild. Ich bin Freund mit demjenigen, der auch empört ist. Und der nicht empört ist, der ist mein Feind. Das heißt, über diese Freund- und Feindambivalenz oder Polarisierung, kommst du als Politik nicht dazwischen. Und dann zu sagen, AfD ist aber schlecht und das sind hier die Gründe, das nützt überhaupt nichts. Das heißt, der Affekt mauert gewissermaßen die Ansprechbarkeit, die Erreichbarkeit. Mauert die zu.
Ja, und das, was du beschreibst, ist ja etwas, was du Affektheimat nennst, ja. Also sowas wie die Parteien schaffen es, eine Art von affektive Gestimmtheit zu erzeugen, die sagt, wir kümmern uns um diesen unsicheren Raum. Wir schaffen hier Geborgenheit und Aufgehobenheit. Und in gewisser Weise sind das ja wie so unsichere Bindungserfahrungen, die die Menschen da sozusagen ausdrücken. Und vielleicht auch eine Aktualisierung von eigener Bindungsunsicherheit, die aus den eigenen Biografien auch herrührt. Klaus Koch ist ein Psychoanalytiker, der ein Buch geschrieben hat, Schutzfaktor Bindung, das wir auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe schon besprochen haben. Und er sagt ja, dass diese Basis der eigenen unsicheren Bindungserfahrung, wie überhaupt den, ja, man könnte sagen, die Saat ist, dass dann diese Bedrohung vor dem Fremden, dass da auch und dieses, man könnte sagen, massenhafte Erleben von Gefahrvollen im Außen, das gefährliche Außen nennt er das, dass das überhaupt so blühen kann. Das würde ja ein bisschen auch in die Richtung stoßen, die du da sagst. Das ist eigentlich, da ist so eine Gemengelage aus auf der einen Seite verunsicherter Weltlage und ökonomischer Verunsicherung einerseits und auch einer, man könnte sagen, massopsychologischer Boden, der dann sozusagen zusammengefügt dann überhaupt so ein, ja, so einen explosiven Raum schafft, der dann auch abgegriffen werden kann. geht das in diese Richtung, dass man sagen kann,
Genau.
wir müssen diesen subjektiven Faktor eigentlich besser verstehen, um da sozusagen durchzudringen?
Ja, und ich würde noch nicht mal von oder nicht mehr von Bindungsunsicherheit sprechen, weil Bindungsunsicherheit, nur nach meinem Verständnis, beinhaltet ja irgendwie doch noch ein Saatkorn von Bindungsinteresse oder Bindungsbemühen oder wie auch immer. Oder mal gelingt es dann nicht so gut und dann gar nicht, aber dann gelingt es vielleicht mal wieder. Das heißt, diese, ne, so psychologisch gesprochen, diese Ambiguitätstoleranz, die ist ja nicht mehr da. Das heißt, wie so ein Bindungsverlust. Das sind ja wie irgendwelche Teilchen, die in der Luft schwirren und die im Grunde genommen, ja, um es mal jetzt in so ein technisches Bild reinzubringen, auch wenn es das nicht ausdrückt, dann ist da wie so ein Magnet die AfD und jippt, haben die wie so eine Magnetwirkung die Menschen erwischt.
So ein bisschen freie Radikale, so denke ich immer
Ja,
so, ne? Die diffundieren so im Raum und sind sind nicht eingebunden in gesellschaftliche und soziale Kontexte. Also vielleicht nochmal eine Rolle rückwärts. Wir waren ein bisschen vom Wege abgekommen zu den sozialen oder zu den emotionalen Milieus. Also gib mir doch mal einen kleinen Einblick, welche du da beschreibst. Also da gibt es ja eine ganze Palette von verschiedenen Gestimmtheiten, die die AfD dann auch anspricht und abgreift.
Ich habe also so fünf, die ich vorrangig sehe zurzeit. Das ist einmal so dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung, wie bei diesem Häuslebauer, den ich gerade genannt habe. Ich will mich darauf verlassen können, wenn die Politik was macht und auch morgen mich noch darauf verlassen können. Das ist was anderes. Ich will dazugehören. Heute ist die Welt so fragmentiert und so beschleunigt und überall in der Welt verfügbar oder eben auch nicht. Oder ich muss aufpassen, dass ich nicht angefeindet werde, also ausgeschlossen werde. Das heißt, dieses zweite Bedürfnis oder emotionale Bedürfnis wird als bedroht erlebt. Ne? Oder eben auch die Überforderung. Wie kann ich das denn einfach noch schaffen, wenn ich jetzt mir das Reformpaket angucke, was gerade verabschiedet wurde? Wie kann ich all diese Belastungen, hier ist es teurer, da ist es teurer, da und mit meinem Urlaub und überhaupt und Benzin und ne, wie kriege ich das überhaupt noch hin, wenn ich ein beschränktes Haushaltsbudget habe? Ne? Und das heißt also, das ist ein weiteres oder die Ohnmacht, die ich vorhin dargestellt habe. Ne, wie kann ich mich nicht mächtig fühlen, aber dazugehörig fühlen? Und der andere passt auf, dass ich nicht untergehe in dieser Ohnmacht. Und das ist was anderes, als wenn jemand sagt, ein Politiker, ich sorge dafür, dass deine Rente in 20 Jahren sicher ist. Das klingt edel, hilfreich und gut, aber derjenige, der sich ohnmächtig fühlt, den erreicht das nicht. Der sagt, ja, hör mal, 20 Jahren, was ist da los? Ne? Das heißt also, das sind Bedürfnisräume, könnte man sagen, in denen Menschen sich befinden und relativ schnell durch eine solche Gruppierung, eine rechtsextreme Gruppierung oder durch populistische Gruppierungen oder Ausdrucksweisen, und da sind ja die Medien, wie soll ich sagen, ein treibender Faktor, da fühlt man sich eher aufgehoben, angesprochen und nicht über die rationalen Argumente. Ein Beispiel ist ja vielleicht vor 10, 15 Jahren, genau, das war so um die 2015, das ist ja 11 Jahre her, war ja in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, gab es hier, glaube ich, Sachsen-Anhalt, einen riesen Aufschrei durch die Rechtsextremen, die sagten, ja, Überfremdung und, ne? Und dann wurde aber klar, dass nur 0,8% oder 0,9% Ausländeranteil da waren. Da habe ich gedacht, hör mal, diese Angst lässt sich überhaupt nicht erklären. Und doch hat sie die Menschen angesprochen. Nicht, weil wirklich ein Job durch jemanden, der Flüchtling ist oder Asylant, ja, der auch einen Job braucht und vielleicht auch kriegt, ne, dass er sich dadurch bedroht fühlt, sondern ich fühle mich in meinem eigenen Haus, in meinem eigenen Lebensraum nicht mehr sicher, nicht mehr getragen, nicht mehr verstanden, nicht mehr, ja.
Und was machen jetzt solche Parteien, wie es die AfD in Deutschland zum Beispiel ist, was machen die jetzt besser? Ja, was schaffen die sozusagen, warum schaffen die es diese Grundströmung, die da in den Menschen vielleicht vorliegt, die du auch beschreibst, also den tiefer Wunsch nach Sicherheit, ein tiefer Wunsch nach Sinnstiftung, ein tiefer Wunsch nach die Dinge umsetzbar bleiben und man selbstwirksam bleibt. Also das beschreibst du ja auch sehr schön in deinem Buch. dass die das hinkriegen oder scheinbar im Moment besser hinkriegen, diese Melodie, will ich es mal sagen, anzusprechen. Also da so einen Gleichklang zu erzeugen. Warum sind die so ein guter Resonanzverstärker? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das da siehst.
Ja, das sind natürlich jetzt nur einige Aspekte, die ich ansprechen kann. Ich erinnere mich nochmal an Jörg Haider, das heißt diese Identifikationsangebote, die gemacht werden. Und Identifikationsangebote, die gemacht werden auf unterschiedliche Art und Weise, natürlich jeweils bezogen auch auf die Länder, weiß ich, ob das in Frankreich ist oder in Ungarn damals unter Orban oder Trump oder hier Weidel, ne, das sind ja unterschiedliche Angebote, die sie machen und die machen sie sehr überzeugend. Und durchgehend könnte man sagen, sind Identifikationsangebote. Das heißt ja, das sind ja nur Versprechen, das ist ja kein Angebot. Das ist ja eine Ankündigung, mehr nicht.
Beheißung, ne?
Eine Verheißung, ja. Ne, das passt es ja eher, weil eine Verheißung ist ja, die wird ja nicht, wie sagen, überprüft. Ne? Eine Verheißung ist ein Leben nach dem Tod. Ne, das wird eintreten. Also brauchst du keine Angst haben. Ne, das heißt also, diese Verheißung, das ist ja eine Praxis, die sie betreiben, und dann sagen sie sehr konkret: Heimat ist wichtig. Das heißt, in Amerika, ne, vielleicht kennst du diesen Begriff der Trade Wives, ne, die traditionellen Hausfrauen. Das heißt, Heimatbilder, also alte, konservative Bilder aus der Vergangenheit, die werden wieder reaktiviert, die werden schön aufgehübscht und die werden natürlich mit Hilfe der Medien sehr erfolgreich kommuniziert. Das heißt, die Parteien haben ein sehr gutes Know-how, was die Medienkompetenz angeht, also Social Media, wie sie präsent sind, auch wie sie ich sag mal, die Ansprechbarkeit, die Attraktivität gestalten können. Das heißt, die machen nicht nur irgendeinen Bericht oder eine Information, die sie reingeben, oder damals, weiß ich, die Aktentasche von Scholz, die dann plötzlich auftauchte. Das ist ja, ne, könnte man sagen, eine Anekdote, aber mehr auch nicht. Aber letztendlich erreichen sie dadurch, durch diese Medienkompetenz, auch eine Vielfalt von ganz unterschwelligen, ich sag mal, Bedürfnisvoraussetzungen, von Identifikationsbedürfnissen, auch wenn die Menschen das nicht im Einzelnen wissen. Das heißt, das wird sehr gut transportiert. Dann ein Identifikationsangebot, was zum Beispiel die Geschlechterunterscheidung, ne? Also die Trade Wives, also die klassische Frau oder der starke, kraftvolle Mann, ne? Und viele, die war vor allen Dingen in den Ostländern, im Unterschied zu den Westländern in Deutschland, die sind ja doch sehr oft in Kampfsportgruppen, die zeigen sich auch mit ihrer Körperlichkeit, und diese Kraft und diese Stärke, die sie dadurch signalisieren, aber auch die Bedrohungsqualität, die schüchtert ja ein auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite schlüpft man aber unter und sagt: Ach ja, Mensch, wenn ich meine Muskeln aufbaue und irgendwelche Tricks beherrsche, wie ich andere, wie soll ich sagen, bekämpfen kann, wenn ich angegriffen werde oder wenn es darauf ankommt, oder dass ich dann Waffen zu Hause habe. Ne, das sind ja dann, ich sag mal, Elemente, die in der Vielfalt viele Menschen erreichen, auf der Ebene dieser Schutzbedürfnisse. Ne, das ist dann nicht wie ein demokratischer Politiker sagt: Ich zeige Haltung, das ist auch wichtig, aber die geben keinen Halt. Keinen Halt, der von den Menschen als ein unmittelbar, jetzt auch spürbarer Halt wahrgenommen wird. Aber wenn ich mich kräftig fühle, dann merke ich das jetzt. Das ist nicht etwas, eine Verheißung in 10 Jahren.
Das bedeutet, dass durch diese Irrationalität, also durch diese Ansprache auf dieser tiefen Affektivität, auf diesen tiefen
Ja.
emotionalen Grundzuständen, dann vielleicht überhaupt sowas wie ein sekundäres Sicherheitserleben erzeugt wird, was dann auch eine Attraktivität, ja, die zur Folge hat. Das können sozusagen diese Parteien besser als es im Moment die vielleicht eher rational argumentierenden,
Ja.
bekannten Parteien momentan machen, die sich abstrampeln und immer bessere ökonomische oder juristische oder Argumente bringen und versuchen, das alltägliche gesellschaftliche Geschehen zu ordnen, was ja wichtig ist. Während hier quasi diese, man könnte sagen, Versprechen auch gemacht werden, die eigentlich erstmal ja gar nicht evidenzbasiert sind, die gar nicht faktengestützt sind. Die müssen es ja auch nicht nachweisen im Moment, ne?
Gar nicht. Und du fragtest, was ist vielleicht der geschickte Trick dieser rechten Gruppierungen und der Partei. Ich habe einiges gesagt, obwohl da noch mehr dazu gehört. Ich will aber die andere Seite sehen. Inwieweit spielen demokratische Politiker und Parteien der AfD in die Hände? Wo die AfD und die Parteien, die Rechtsgruppierungen, sich eigentlich die Hände reiben können. Ein Begriff ist zum Beispiel, über den wir ja jetzt oft gesprochen haben, das, was Heimat betrifft, Heimatgefühl und so weiter. Das heißt, mein Eindruck ist, ich habe oft, wie gesagt, den Eindruck, man scheut sich oder viele demokratische Politiker scheuen sich, zum Beispiel diese Begriffe aufzugreifen, mit neuem, nicht mit neuen Inhalten, aber sich in Bezug auf diesen Begriff neu anzubieten, weil sie Angst haben, oh, dann übernehmen wir ja die Terminologie der AfD und gehen der auf den Leim. Oder mit ihr reden. Dann wird pauschal im Grunde genommen das Gleiche gemacht wie die AfD. Die sagen, die demokratischen Parteien sind die Feindbilder. Und die demokratischen Parteien sagen, die AfD ist das Feindbild. Klar, ich bin auch nicht für die AfD, gegen die AfD. Aber die Frage ist, wird damit das Kind und mit dem Bade ausgeschüttet? Das heißt, der Dialog und das Gespräch und die unmittelbare Ansprache auf der Alltagsebene mit jemandem, der sich vielleicht hingewendet hat zur AfD, wird das nicht ausgeschüttet, wenn man sagt, nee, mit AfD und überhaupt nicht. Ich würde auch keinen AfD-Politiker einladen und dem eine Bühne geben. Gar keine Frage. Aber wir reden ja über ein Phänomen, was ja sehr viel mehr ist als nur die AfD-Partei und einige der Frontfiguren.
Ja.
Das heißt, wie erreiche ich, und dann sind wir, wenn ich das noch eben sagen darf, auf der Ebene wie soll ich sagen, der Anwendung und der Umsetzung des Neubeginns von Bindung. Wie kann ich im Gespräch mit meinem Nachbarn, auch wenn der unter Umständen doofe Parolen hat, wie kann ich trotzdem mit ihm ins Gespräch kommen?
Genau, und das wäre jetzt ja vielleicht genau die Frage, die mich die ganze Zeit auch beim Lesen deines Buches so umgetrieben hat. Was ist die Handlungspraxis, die jetzt aus dem eigentlich folgt? Also wie können einerseits demokratisch-freiheitliche Parteien, ich glaube, die wir in Deutschland haben und die das auch versuchen, jetzt im Prinzip eine Ansprache herstellen, wo die Menschen sich auch genauso verstanden und gehört und aufgehoben fühlen. Also eine Politik, die auch wieder Resonanz erzeugen, machen. Aber wie kann es auch in der Alltagspraxis passieren? Ich frage mich das selber oft, weil ich diese Ohnmacht gerade im Umgang mit Menschen, die populistische Ideen vertreten, die auf der Parolen auch daherschmettern, da erlebe ich persönlich manchmal auch eine eigene Sprachlosigkeit und es ist gar nicht so einfach, da durchzudringen, also dort noch in einen Diskurs zu kommen. Also die Frage ist tatsächlich auch eine sehr handlungspraktische.
Ja,
Ja? Was müssen wir eigentlich tun, damit wieder sozusagen wir in dem gesellschaftlichen Diskurs wieder in eine Art Miteinander kommen? Was hast du da eine Idee aus deiner Analyse?
zwei Beispiele, sehr konkrete Beispiele und etwas, was grundsätzlich wichtig ist. Ich als Demokrat und nicht Rechtsextremer muss entlernen. Das heißt, Dinge, die ich bis jetzt meinte, das ist jetzt das Gelbe vom Ei, um die AfD wegzukriegen. Das muss ich entlernen. Das heißt, ich muss nicht, wie soll ich sagen, was Neues mir aneignen, aber ich muss mich selber hinterfragen, warum halte ich daran so lange fest, dass ich auch in diese Polarisierung gehe. Guck mal, die da, statt auch zu sagen, naja, also ich will ja mit den Menschen reden, die sind ja nicht alle rechtsextrem. Und dann zwei Beispiele. Ein Beispiel, meine Frau, die hat ein Geschäft hier in Bochum. Und das ist eine enge Straße zu einem Parkhaus. Und da ist 20 Kilometer Geschwindigkeit. Ein Fahrradweg und so weiter, laufen viele Menschen, ne, weil es im Einkaufsgebiet ist. Und es passiert immer wieder, dass Autos sehr schnell durch diese Straße fahren, wirklich auch Menschen gefährden, um zu diesem Parkhaus zu kommen. Und wenn ich dann an Gespräche denke, die ich dann gehört habe, wenn man dann vor dem Geschäft ist, dann sagt er, ach, schon wieder so ein Schwarzhaariger mit dem BMW. Ne? Hast du dich richtig empört? Es war ein BMW, es war ein schwarzhaariger junger Mann, Alter 20 Jahre plus, 3 Jahre, wo man sagen könnte, naja, die statistische Unfallhäufigkeit und die statistische Geschwindigkeitsübergrenzung und, ist in dieser Gruppe von BMW-Fahrern, oder? nicht zu unterschätzen. Ich will mal vorsichtig sein. Das heißt, auf der einen Seite fühle ich auch die Empörung. Ich sage immer, ist doch ein Scheiß. Die gefährden hier Menschen, die da über die Straße gehen oder ein Fahrradfahrer. Du darfst nur 20 fahren und du fährst hier mit gefühlten 50 oder 70 durch oder sogar noch mehr, quietschende Reifen. Das heißt, wenn jemand dort sich empört, fühle ich ja auch eine Empörung, zu Recht. Das heißt, um das Beispiel dann konkret anzuwenden, zu sagen, hör mal, du kannst doch nicht einfach über und dann ist das irgendjemand aus Südeuropa, habe ich die Tür zu. Dann schließen sich, ne, die Ohren beim Gegenüber. Das heißt, auf der Ebene von, das gilt aber auch hier nicht, dass man mit 80 hier da durchfährt und irgendwelche Menschen gefährdet. Das sehe ich genauso wie du und. Um dann auch unter Umständen zu sagen, ja Mensch, hör mal, aber guck mal, ich sehe doch jetzt gerade oder wir sehen doch auch, da fährt ein anderer, der eben nicht schwarzhaarig ist, der fährt mit einem, weiß ich, Opel Corsa oder was zu schnell. Mit ihm auch ein Gespräch zu Beginn, einen Schritt zu wagen, wenn ich hoffe, dass die, indem ich mich ja auf seine Seite gestellt habe, das Ohr öffne, um dann zu sehen, ja Mensch, hör mal, wir können das ja nicht alles über einen Zaun brechen, dass die Schwarzhaarigen und die BMW-Fahrer oder die, weiß ich, Mercedes tiefer gelegt oder was. Ne? Das wäre ein Beispiel.
Das heißt, erstmal brauchen wir in deinem Verständnis so einen Resonanzraum für die Gefühle und für die Affekte, die auch da ausgedrückt werden in der
Genau.
Empörung. Das heißt, ich muss die Leute erstmal auch annehmen, in der Aufregung, in dem ganzen Arousal, wie wir es so sagen würden, mit der ganzen Intensität ihrer Gefühle und das Entkoppeln von der Wertung. Und man könnte sagen, erstmal wie so eine Art Boden schaffen oder so einen Beziehungsraum, wo diese Gefühle auch Platz nehmen dürfen. Und dann in einem zweiten Schritt sowas wie eine Differenzierung überhaupt zuzulassen. Also ich verstehe dich richtig, wenn wir zu schnell sagen, nee, kannst du ja nicht sagen, das ist ein Türke, die fahren, nicht alle Türken fahren so schnell in so einer Fußgängerzone, das ist totaler Blödsinn. Und dann ist eigentlich der Diskurs beendet, bevor er angefangen hat.
Und
Ja,
du
also.
sagst eben, du sprichst da was Wichtiges an, resonanzfähig zu sein. Das heißt ja, in Kontakt zu gehen.
Genau.
Und ne, platt gesagt, heißt das ja, wenn ich mit jemandem, der nicht meiner Meinung ist und so weiter, in Kontakt zu gehen, um mit ihm in ein Gespräch zu kommen, in einen Austausch, heißt das ja, ich muss erstmal, bevor ich argumentiere oder was, oder meine Meinung darstelle, muss ich ja erstmal dem seine Ohren öffnen. Oder sehen,
Genau.
sind die offen oder nicht. Und dann geht es um Resonanz.
Ja, das heißt erstmal die Opposition und die ganze emotionale Wucht, die eigentlich in der Empörung sich auch ausdrückt, die sozusagen dann auch verknüpft ist wahrscheinlich mit diesen vielleicht auch verletzten emotionalen Grundstimmungen und Milieus, dass die sozusagen erstmal in erster Linie gehört wird. Das ist ja eigentlich der Körperprozess, der erstmal sozusagen aufgegriffen werden muss. Um dann danach eigentlich einen zweiten Schritt überhaupt, man könnte sagen, in einen weitergehenden Diskurs zu kommen. Ne? Also das scheint mir eine gute Form zu sein. Wobei, du
Aber,
beschreibst, genau, das Aber interessiert mich jetzt, ja.
genau, das Aber ist, wenn ich mit dem da stehe, und ich meine, ich spreche aus Erfahrung, ist ja, wenn der mir so eine Bugwelle vom Kopf schießt mit dieser Empörung, das macht ja was mit mir. Mein Impuls spüre ich natürlich, okay, ich bin ja auch empört. Was fällt dem eigentlich ein, diesem Typen? Das heißt, ich merke ja die, sag mal, die Auswirkung dieser Bugwelle und ehe ich mich versehe, bin ich ja schon in diesem, quasi in den Startlöchern meiner Empörung, über seine Empörung. Und dann kannst du dir ausrechnen, wo das hinführt. Zu einem Schlagabtausch und dann geht man weg und sagt, hör mal, du Arsch oder du Entschuldigung. Ne? Das heißt, ich bin ja, und jetzt sind wir bei dem Spüren und Schauen. Das ist eine extrem schwere und schwierige und beanspruchende Angelegenheit. Weil ich bin ja einmal mit empört und in, ja, quasi ich kriege diese Bugwelle mit. Ich nenne das nicht Resonanz, sondern die Bugwelle kriege ich mit. Auf der anderen Seite empöre ich mich ja auch über so einen Schwarzhaarigen im BMW und muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell in eine Polarisierung gehe. Und mit dem Finger auf den Feind zeige. Ah, ist doch klar, wusste ich doch auch. Ich darf das natürlich nicht so lange und so laut sagen, aber ich bin ja auch der Meinung. Da muss ich auch aufpassen in mir, dass ich dieses Geschehen in mir vor Augen habe, um dann in den Dialog gehen zu können, also in Kontakt zu gehen. Das heißt, für mich ist das eine enorme Herausforderung. Das fühlt sich gar nicht so leicht an, ne, in Resonanz zu gehen. Überhaupt nicht.
Ja, das heißt ja, und dafür trittst du ja auch ein, für so eine andere Blick- und Kommunikationskultur. Also das zu sagen, ja, das würde ja bedeuten, wir müssen es auch schaffen, in solchen hocherregenden Zusammenkünften mit Menschen, die vielleicht ganz anderer Meinung sind, ruhig Blut und Beschaulichkeit zu bewahren und so quasi unser eigenes Nervensystem immer wieder sozusagen runter zu kalibrieren und runterzufahren, um überhaupt kontaktfähig zu bleiben. Also man würde sagen, die Aufgabe kann uns ja nicht genommen werden. Das ist ja nur unsere eigene Verantwortung, wenn man so will, auszusteigen aus dieser Empörungsdynamik und dann die Verantwortung für mein eigenes Nervensystem wieder zu übernehmen, um mich wieder öffnungsbereit zu machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, das ist ein richtig hartes Training auch für alle bedeutet, diese Fertigkeit zu entwickeln. Hast du da
Ja.
Vorschläge? Auch
Ja,
da wieder so.
was ja auch heißt, das wäre vielleicht ein zweites Beispiel. Ein Freund von mir, ein ganz alter Freund, auch ein Sozialwissenschaftler, der weiß ich, hat Familie und ne, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Kind, glaube ich, von ihm hat einen Partner, eine Partnerin, und die ist ausgewiesen empörungsaffin, bis hin Affekt, AfD-Wählerin. Und dieser Freund von mir, kommt aus einer ganz alten kritischen Studentenbewegung, ist natürlich genau oder lebt und verkörpert eine Gegenposition. Und jetzt hat er auf seinem Grundstück, ein kleines Grundstück, hinten ein kleines Häuschen, und da wohnt seine Tochter mit der Partnerin. Das heißt, die begegnen sich tagtäglich. Also quasi kritische Instanz in meinem Freund und diese AfD-Instanz bei der Partnerin seiner Tochter. Das heißt, wir treffen uns einmal im Jahr, und er hat dann eben sich ausführlich beschwert, wie kann denn das gehen? Die fängt sofort an, wieder irgendwelche Parolen zu pflegen, und ne, wie kann man da in der Familie und, und. Dann ein Jahr später habe ich ihn natürlich gefragt, oder ne, wir treffen uns immer mit mehreren, habe ich ihn gefragt, ja, Mensch, schau mal, wie ist denn das jetzt so? Ja, sagt er, wir haben einen Modus wie Wendy gefunden. Wir haben gemerkt, wir können uns nicht ändern in den Grundgedanken oder in der Grundhaltung. Gleichzeitig haben wir ein Interesse, als Familie irgendwie hier leben zu können. Und haben lange darüber diskutiert und verhandelt und haben zum Beispiel gesagt, gewisse Themen, die werden wir in unserem Beisein nicht ohne Vorankündigung oder ohne Schutzraum erörtern. Zum Beispiel beim Essen. Oder gewisse Themen werden wir aussparen. Das heißt, man könnte sagen, das gehört zur Ambiguitätstoleranz. Ich muss Spannungen aushalten können. Heißt ja, dem anderen in Anführungsstrichen zu gestatten, der hat eine andere Meinung. Und ich muss nicht immer unbedingt Überzeugungstäter werden von meiner eigenen Meinung. Und dann tue ich das Gleiche wie der andere. Dann bin ich Überzeugungstäter, und der andere, der folgt einer Verheißung. Ja, da sind wir in einem esoterischen Raum, wo es nur noch Backpfeifen geben kann. Und die tun weh. Das heißt, er hat einen Modus vivendi gefunden, und das ist enorm schwierig auszuhalten im Beisein des anderen, etwas, was mich unmittelbar antriggert und antriggern kann. Also ich bewege mich ja, um es mal militärisch auszudrücken, in einem Minenfeld. Das kann ja jeden heute Nachmittag wieder passieren, wenn wir uns beim Kaffeetrinken treffen. Das heißt, das Erlernen von Kommunikationsmöglichkeiten und, wunderbar, prima. Aber es heißt gleichzeitig auch, und das ist letztendlich das i-Tüpfelchen dabei, ich muss Spannungen aushalten lernen und nicht jedem Trigger auf den Leim gehen. Und das ist also im Grunde genommen ein Blick in den eigenen Spiegel, den ich ja immer bei mir habe. Wenn ich den anderen sehe, auf der einen Seite sehe ich mich immer gleichzeitig. Ne? Und wenn ich den anderen als fremd erlebe und sage, ja Mensch, hör mal, du kannst doch nicht die AfD wählen und, muss ich immer mir sicher sein oder mir gewahr sein, dass ich selbst mir selber auch immer wieder fremd bin. Also mir selber gegenüber. Weil ich habe meine blinden Flecken und ich habe meine Trigger, wo es wie eine Tretmine, da trete ich drauf und der andere weiß das und schon. Ne, platzt bei mir die Hutschnur und ich empöre mich genauso.
Das bedeutet ja, dass wir eigentlich zweierlei brauchen, wie eine Fertigkeit. Einerseits die, man könnte sagen, die Erkennungsfähigkeit, dass ich merke, ich bin in dieser Aktivierung schon drin, das bringt mich so auf und komme selber in so eine hohe Erregtheit, dass vielleicht auch dann wie eine Art, ja, Bestätigung des Gefährlichen draußen des anderen ist. Und zum Zweiten brauche ich aber auch eine Fertigkeit, um mich selbst in meinen starken Emotionen zu regulieren. Na, wo lernt man das? Wo glaubst du, wäre der Ort, wo wir das eigentlich, das wäre eine Basiskompetenz, ne? Wo wir, man könnte sagen, im Umgang auch mit solchen Themen, auch im direkten, ja, im Umgang mit dem sanften Autoritarismus, den wir im Alltag auch erleben, wo wir mit Meinungen, Ideologien konfrontiert werden, die uns vielleicht selber erzürnen oder uns in Wallung bringen. Was ist deine These? Wo müssen wir eigentlich in einen gesellschaftlichen Raum, einen gesellschaftlichen Raum schaffen, wo das auch wieder vermittelt wird? In der Schule, im Kindergarten? Wo ist der Raum in den Familien? Was wäre dein Rat sozusagen als Körperpsychotherapeut? Wo müssten wir da eigentlich ansetzen?
Ja, mir fallen drei Aspekte ein, die ich nennen kann. Das eine ist, du hast es schon angesprochen, Räume sind wirklich die Nachbarschaft, die Schule, der Kindergarten, aber auch natürlich die politische Diskussion, also der Raum, weiß ich, auch im Ortsverein oder sonst wo. Das heißt, solche Räume wieder zu beleben und nicht nur ex cathedra von irgendeiner Berliner oder einer Düsseldorfer, weiß ich, politischen Bühne aus zu propagieren. Das ist das eine. Das ist das, wie sag mal, was eine Aufforderung ist, die jeden betrifft, weil die Nachbarschaft ist bei dir und bei mir, bei uns zu Hause irgendwo in der Straße nebenan. Das Zweite, was ich sehe, ist, und das ist natürlich noch keine, wie soll ich sagen, konkrete Maßnahme, weil das ist schwierig als Maßnahme zu verstehen, die mal, was ich vorhin meinte, mich selber auch im Spiegel zu sehen und betrachten zu können. Das heißt, meinen eigenen Schweinehund dann zu überwinden, wie ich bei diesem Straßenbeispiel und diesem BMW-Fahrer gemacht habe, eben auch mir selber vor Augen zu führen, dass ich diese spontane angetriggerte Meinung habe, das ist ja aber auch scheiße mit diesen Schwarzhaarigen und so weiter, ohne Angst zu haben, jetzt bin ich auch unter Umständen mehr oder weniger entlarvt als Rechtsextreme. Das heißt, das ist ja ein innerer Dialog, den ich mit mir führe, um das auch den anderen zu zeigen und zu verstehen zu geben, ohne Angst zu haben, wie ich damals bei, ne, Jörg Haider vor diesem Plenum, dass ich selber in Gefahr käme. Das Dritte, jetzt komme ich zu deinem Bezug vom Anfang zurück, auf das Lebenserkennungsgefühl. Das ist mir ganz wichtig in dem. Das ist jetzt keine Strategie oder kein Raum, in dem etwas stattfindet, aber etwas, was meines Erachtens sehr, sehr, also essentiell ist. Vielleicht, wir haben noch ein paar Minuten, 2, 3, 4 Minuten. Ich habe mich gefragt, damals im Jugoslawienkrieg, im Balkankrieg, das war Mitte der 90er, Anfang der 90er, ein Grauen, das man sich nicht anders vorstellen kann, in einer unmittelbaren Nähe zu uns und unserer Gesellschaft. Weil es war so, damals Anfang der 90er Jahre waren Balkan-Restaurants sehr beliebt. Konnte man lecker essen, da waren nette Menschen, fühlte mich nett bedient. Und auf einmal merkte ich, einen Tag später ist da so ein Krieg mit solchen Gräueltaten, dass Männer, Frauen, Kinder vergewaltigt haben, getötet haben und. Dann habe ich mich gefragt, wie kann das passieren, dass jemand, der gestern mich freundlich bedient hat, dem ich auch geglaubt habe, wie kann der ein Baby von 6 Monaten missbrauchen und dann noch töten? Und andere Gräueltaten. Ich habe das nicht zusammengekriegt. Da habe ich gedacht, der muss doch spüren, das ist ein Leben, das kann ich doch nicht einfach so missbrauchen. Oder ich hoffe, dass ich richtig verstanden werde. Wenn ich dagegen bin und militärisch, warum auch immer, dann erschieße ich jemanden. Aber ich mache nicht eine solche Gräueltat, wo ein Leiden, ein Martyrium entsteht. Was muss das für ein Mensch sein? Und dann habe ich mich gefragt, was fehlt dem? Nämlich ein Gespür für Lebensgefühl. Was ist Leben? Dann habe ich mich an unsere Hunde erinnert. Wir haben großen Hirtenhund gehabt. Und der war natürlich als Rüde richtig, ging der drauf und dann haben die sich gekebbelt. Und der hat dann den anderen in den Hals gebissen. Und er hat in der Regel, weil er aus einem guten Nest kommt, hat er die Oberhaut durchgebissen. Und das blutete, war schrecklich. Der hat aber nie die Unterhaut durchgebissen. Und die Unterhaut, wenn du die durchbeißt bei einem Hund, dann kriegst du ganz schnell eine Infektion und stirbst. Das heißt, der hatte, auch wenn er sehr im Affekt war, hat er ein Gespür gehabt, naja, also ich will nicht das Leben zerstören. Also umgekehrt, er hat ein Lebenserkennungsgefühl, wie auch immer man, an welchen Kriterien man das festmachen kann. Umgekehrt haben wir ja ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du Menschen begleitet hast, die dir wichtig waren im Sterbeprozess, dieser Moment, wenn das Leben entschwindet, das spürst du, dass du sagst, ah, jetzt ist er gegangen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist das für ein Gefühl? Und ich denke, viele, viele Menschen in unserer Zeit sind das, spüren das nicht mehr. Wie man das wieder spüren kann, ich denke, das wird eine große Herausforderung sein für die Zukunft. Ich selber kann das noch nicht so konkret beantworten, außer, wie ich es gerade gesagt habe, solche Räume zu schaffen, wie, weiß ich, in der unmittelbaren Begegnung mit Freunden, Nachbarn und so weiter. Oder eben auch das Bewusstsein zumindest zu wecken, dass so etwas angesagt ist. Und auch mit Menschen, die, ne, wie ich von dem einen Unternehmer erzählt habe, er fühlte sich aufgehoben. Und das ist etwas, da spürst du, ach, da gehöre ich dazu und ich brauche da gar nichts sagen. Allein die Anwesenheit ist Bindung und Empathie und gemeinsames, unausgesprochenes Verstehen zugleich. Und das ist vielleicht so etwas wie, oder gehört, ne, zu diesem Lebenserkennungsgefühl. Und das ist etwas, was vielleicht darin zum Ausdruck kommt, dass wenn ich als Politiker rede, auch mal eine Pause mache. Und nicht eine Pause mache, weil ich Pause machen will, weil man das macht rhetorisch, sondern dass ich in die Runde gucke und unter Umständen ja zu verstehen gibt, zu spüren gibt, nicht zu verstehen, zu spüren gibt. Da ist etwas jetzt in mir, das bewegt mich, ohne dass ich groß bewegt bin. Und wie kriege ich das rüber? Vielleicht ein Beispiel, allerletztes Beispiel von mir dazu, um es konkret zu machen. Ich hatte in meinem Podcast, den ich wöchentlich habe, einen Beitrag machen wollen über die Kinder im Gazastreifen, über das Leiden der Kinder. Und ich wusste, wenn ich pro oder contra andeuten würde, würde ich sofort einen Shitstorm kriegen. Dann habe ich eine riesige Angst gehabt vor diesem Shitstorm und habe gesagt, wie kann ich es hinkriegen, über das Leiden der Kinder zu reden, ohne dass ich der Angst erliege oder in eine Polarisierung gehe. Und dann habe ich mich entschieden, normalerweise so wie wir reden miteinander. Und ich wusste, wenn ich so reden würde, dann würde ich darüber reden. Dann würde mir die Empathie fehlen. Die würde nicht spürbar werden. Und dann habe ich einen Text verfasst. Das heißt, die erste Hälfte des Podcasts habe ich als Text vorgelesen und auch gesagt, warum. Weil ich habe gesagt, wenn ich darüber reden würde, dann würde ich mitgerissen von mir und würde in Distanz bleiben. Aber wenn ich am Anfang diesen Text lese, dann hilft mir das, meine Empathie zum Ausdruck zu bringen, in Worten, die wohlgeformt sind. Und wenn ich schreibe, ist es anders, als wenn ich rede. Vielleicht sind das Möglichkeiten, die noch vielfältiger sind, noch viel vielfältiger sind, als sie mir jetzt vorschweben.
Na, ich fasse es mal so zusammen. Es sind ja alles Räume von Bezogenheit, wo Resonanz, Abstimmung auch miteinander passiert, wechselseitige Berührung auch wieder möglich ist, trotz vielleicht auch Differenzen der
Ja.
Sichtweisen. Ja, also dieses vielleicht genau geschaut bedeutet ja dann, um den Anfang unseres Gesprächs nochmal aufzugreifen, eine Verantwortung für meinen Blick zu übernehmen und auch für meine eigene Verfassung, in der ich vielleicht auf Dinge schaue. Und so verstehe ich das auch. Also eine Art von authentischer Qualität wieder aufzubauen, angebunden zu bleiben an mich und meinen Körper. Das können andere Leute nicht machen, das können wir nur selber machen. Und dadurch auch eine Öffnungs- und Berührungsbereitschaft zu erzeugen. Und so verstehe ich dein ganzes Anliegen. Wir brauchen, glaube ich, wieder echte Beziehung, um auch, obwohl Menschen da ganz anderer Sichtweisen sind, mit denen auch weiterhin in einen gemeinsamen Austausch zu kommen, also wirklich echtes Zuhören und nicht nur Schlagabtausch und Empörung.
Ja,
Ja.
ja, ja.
Und das finde ich super. Also das gefällt mir. Ich hätte ja noch ein letztes Angebot zu machen. Ich denke, wir brauchen auch ein langfristiges Angebot, weil ich glaube, dass diese ganz frühen Prägungs- und Erfahrungsräume, wo wir herkommen, also unseren ursprünglichen Beziehungs- und Erziehungsfeldern, die sind natürlich extrem bedeutungsvoll, um diesen, man könnte sagen, den Boden zu schaffen, überhaupt eine Debatten- und Demokratiefertigkeit sozusagen zu erzeugen. Und deswegen würde ich sagen, ja, alles, was wir tun dort, diese Grundfertigkeiten dort schon einzuüben, von der ersten Lebensminute an, nämlich Heimat, Geborgenheit, Sicherung auch in neugeborenen Kindern, später Kleinkindern und Schulkindern aufzubauen und Vertrauen in Miteinander und auch Streitkulturfähigkeit sozusagen zu erzeugen, scheint mir überhaupt die Voraussetzung zu sein. Und auch. Also in dem Sinne, passt das, was du da erzählst und was du da schreibst, super gut in unserem Podcast, weil genau das Anliegen haben wir ja auch ja, für uns für so einen klimatischen, emotionalen, also einen emotionalen Klimawandel einzusetzen. Und dafür stehst du ein. Und deswegen danke nochmal für das Gespräch, das wir hier hatten.
Ja.
Und alle, die an den Geräten sitzen und die vielleicht Spaß hatten an unserem Gespräch und an diesen Gedanken für dieses wichtige Thema, sei nochmal auf dieses neue Buch von Ulrich Wollmann hingewiesen. Es heißt Genau geschaut, ist im Karl-Auer Verlag erschienen. Und ja, dort überall in den bekannten Stellen auch zu kaufen und zu erhalten. Und ja, viel Spaß damit. Es lohnt sich, da einen Blick reinzuwerfen.
Ja, ich danke dir auch sehr herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, weil das ist mein politisches Interesse, ne, das ins Gespräch zu bringen, ne?
Ganz genau. Und ich finde, das ist aber trifft voll meinen Nerv, weil ich selber genau in der Richtung unterwegs bin. Das müssen wir wieder rückbinden, unsere Beobachtungen, Erkenntnisse. Die dürfen nicht in der Studierstube oder nur im Therapieraum bleiben. Die müssen auch wieder an die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgebunden werden. Und das tust du wunderbar. Und ich glaube, haben wir vielleicht einen kleinen Beitrag zur Debattenkultur beigetragen.
Darf ich einen kleinen Hinweis noch zum Schluss geben? Wir haben ja
Bitte.
auch über Wilhelm Reich nachgedacht, also in unserer Ausbildung natürlich
Ja.
viel beschäftigt. Er hat ja von der Massenpsychologie des Faschismus geredet und auch von der emotionalen Pest in seiner Rede an den kleinen Mann. Und ich denke, Rechtsextremismus und AfD sind emotionale Pest im Sinne von Wilhelm Reich. Und ich denke, um es positiv zu formulieren, das Lebenserkennungsgefühl ist kom die komplementäre Seite.
Absolut. Was da sein Eintritt war für das Erhalten des Lebendigen, der Selbstregulationsfähigkeit vom
Genau.
Beginn an, das ist, wenn man so will, vielleicht die Antithese zu all diesen rechtsextremen und auch polarisierenden und demokratiefeindlichen Tendenzen, die wir gerade ja auch diskutiert haben. Und ich glaube, dieser Erhalt des Lebendigen und eines natürlichen Gefühls für Stimmigkeit und Kohärenz, und das ist der
Ja,
Kern, glaube ich.
genau, das ist
Das
es.
ist ja ein Körpersinn, den müssen wir, glaube ich, wie ein gutes Instrument immer wieder so sehr gut bewahren und pflegen und erhalten.
Das
Ja.
ist sehr kostbar, ja, das stimmt.
Ulrich, danke für das Gespräch und für deine Zeit. Und ich gebe das gerne in die Welt. Und ich hoffe, dass alle Spaß hatten bei unserem Austausch und alles Weitere dann in demnächst. Schreibt uns bitte gerne auch Kommentare. Am Ende bei Spotify könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen, um uns auch Rückmeldung zu geben, was eure Gedanken sind. Ansonsten schreibt euch bitte ein in den Podcast, in den Newsletter. Dann bekommt ihr sofort immer die neue Nachricht, wenn eine neue Folge auch wieder auf Sendung ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne, erholsame Sommerzeit, viel Sonne und nicht zu viel davon, aber eine schöne Grundwärme, die uns durch die Monate bringt. Und bis bald und an einem nächsten Gespräch. Macht's gut.
Ja, auch danke, ne, tschüsschen.
So, jetzt gucke ich mal.